Nach fast 4 Jahren Krieg ist Russland immer noch nicht bereit, seine Spezialoperation, so wird der Angriff auf die Ukraine ja genannt, zu beenden. Jede Nacht werden vor allem die Infrastruktur und die Zivilbevölkerung brutal angegriffen. Die russisch-ukrainischen Gespräche in Genf unter Leitung der USA sind jetzt erstmal ohne Ergebnis beendet worden. Was bringt also das Reden mit Russland? Trotz hunderttausender Tote auch im eigenen Land kann Putin diesen Krieg militärisch und ökonomisch zurzeit weiterführen. Aber wie lange noch? Das System Putin, wie stark ist Russland? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin, das sind meine Gäste. Ich begrüße Katja Gloger, Journalistin und Publizistin. Sie war Korrespondentin in Moskau und Washington für den Stern. Und gemeinsam mit Georg Maskolo beschreibt sie in ihrem Buch Das Versagen, die deutsche Russlandpolitik. Roman Goncharenko ist Kolumnist und Reporter der Deutschen Welle. Er berichtet über die Außen- und Sicherheitspolitik, vor allem in Bezug auf die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, ist selber in der sowjetischen Ukraine aufgewachsen. Professor Alexander Lippmann ist Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Osteuropa und Russland an der Freien Universität in Berlin und er ist in Moskau geboren. Und dort schalten wir jetzt hin, denn aus Moskau ist uns zugeschaltet Michael Thumann. Er ist Osteuropa-Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit und in seinem Buch Die Revanche, da beschreibt er das System Putin. Herr Thumann, wenn wir jetzt schauen, fast 4 Jahre der Angriffskrieg auf die Ukraine, was bedeutet das für die Gesellschaft in Russland? Wie nimmt man das wahr? Ist man dort ja siegesgewiss, kriegsmüde? Wie beschreiben Sie das?
Die Müdigkeit begann eigentlich schon am Tag 1 des Überfalls, weil da haben alle Russen gesagt, naja, möge es doch möglichst bald enden. Die große Frage ist immer, zu welchen Bedingungen und wie spüren die Menschen das? Und ich würde sagen, in den westlichen Großstädten, in Moskau, St. Petersburg, ist der Krieg nach wie vor nicht sehr stark präsent. Das Leben geht weiter, die Städte investieren viel da rein, dass alles normal aussieht. Und dass es aber nicht normal ist, das merkt man dann auch in Moskau daran, dass immer wieder das Mobilnetz in bestimmten Teilen der Stadt abgeschaltet wird, wegen Drohnengefahr. Und das wesentliche und sich steigernde Problem für viele Russen ist die Inflation, die wegen des Krieges, wegen der Kriegswirtschaft immer mehr ansteigt. Und das frisst sich jetzt in die Budgets von vielen Familien. Und es gibt viele Leute, die mir sagen, wir leisten uns dies und das nicht mehr oder wir gehen nicht mehr in diesen Supermarkt, der die Bioprodukte hat, sondern wir gehen jetzt 2 Stufen darunter. Man muss jetzt wahnsinnig rechnen in den russischen Haushalten, in vielen russischen Haushalten, weil die Preise davon galoppieren. Aber die Zustimmung zum Krieg beziehungsweise die Unterstützung der sogenannten Spezialoperation, die ist bei einer Mehrheit der Bevölkerung immer noch gegeben, leider. Mhm.
Frau Gloger, Sie haben ja Putin auch mehrmals persönlich erlebt. Wie hat er sich verändert, Ihrer Meinung nach? Und wenn wir so fragen, wie stark ist dieses System, wie stark ist er? Wie nehmen Sie ihn jetzt wahr?
Nun ja, wir haben uns ja immer die Frage gestellt, gab es den anderen Putin, ne? Gab es diesen anderen Putin wirklich, den Putin, den wir erinnern aus seiner historischen Bundestagsrede im September 2001, dass mit ihm ein Geheimdienst und ein ganzes Geheimdienstsystem an die Macht gekommen ist, haben wir in Deutschland lange nicht wahrhaben wollen. Unter anderem auch, weil Putin ja mit seinem Land so eine Art sozialen Vertrag geschlossen hatte. Wirtschaftliche Stabilisierung nach diesen chaotischen 90er Jahren. Den Menschen in Russland ging es so Anfang der Nullerjahre ökonomisch so gut wie eigentlich nie. Und deswegen gab es so auch immer eine Zustimmung, sagen, zu diesem System, dass das System ein kleptokratisch-mafioses Machtsystem darstellt, das gegen jede Opposition mit wachsender, sagen, Repression irgendwie vorgeht, ist die zweite Seite dieser Realität. Und von dem, was wir wissen, ist Putin nicht wirklich oder entscheidend in seiner Macht bedroht. Bei allen Schwierigkeiten, die das Land hat, auch ökonomisch, gerade sind wir, Michael wird es bestätigen, glaube ich, in einer Gurkenkrise, weil die Preise für Gurken so unglaublich gestiegen sind, dass es jetzt sogar im russischen Scheinparlament in der Duma debattiert wird und eine Preisobergrenze für Gurken geplant ist.
Aber die Zustimmung ist eben nach wie vor
genau,
da.
Genau, die Zustimmung aber ist nach wie vor da. Für das System, für die Einheit zwischen Regierung
das macht
und Präsident
ihn halt eben stark.
Und dem Volk.
Ja, genau. Herr Goncharenko, wie sehen Sie es, also wie aus der Sicht der Ukraine, wie stark wird da Russland wahrgenommen?
Ich würde sagen, die Stärke Russlands wird überschätzt im Westen, auch in Deutschland. Putin sah in diesen 4 Jahren immer wieder mal schwach aus. Am schwächsten wahrscheinlich am Tag, als Prigozhin, das war dieser Wagner-Truppe, Kommandeur dieser Söldnertruppe, eine Art Aufstand versucht hat und Richtung Moskau marschierte. Da sah Wladimir Putin wirklich schwach, fast verängstigt aus, sehr blass. Aber es gab auch in der letzten Zeit ein paar Momente, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ich gebe Ihnen 2 Beispiele. Anfang des Jahres gab es die Venezuela-Geschichte. Venezuela war ein Partner Russlands und vor 10 Jahren oder so hat Russland regelmäßig strategische Atombomber dahin geschickt, so als Signal der Solidarität und auch Richtung Washington. Diesmal kein Wort von Wladimir Putin bis jetzt. Also wochenlang eisiges Schweigen. Und das zweite Mal, wo Wladimir Putin und Russland sehr schwach ausgesehen haben, war, als Russland behauptet hat, die ukrainischen Streitkräfte hätten einen Drohnenangriff auf Putins Residenz durchführen wollen. Und die Amerikaner wollten das nicht glauben. Und die russischen Vertreter, auch Militärs, haben dann in Moskau in der US-Botschaft angebliche Beweise übergeben, in so einer durchsichtigen Tüte. Alle haben dabei gelacht und alle wussten, dass es eine Scharade ist, das, was da passiert. Aber trotzdem, es war wichtig für Moskau. Also ich habe noch nie erlebt, dass Russland quasi so bemüht war um Amerika in diesen 4 Jahren. Das war für mich ein Zeichen der Schwäche.
Ein Zeichen der Schwäche, aber trotzdem wird er weiter dann auf eine Art ja unterstützt. Aber Herr Lippmann, wir haben es jetzt eben gehört von Herrn Thumann schon, dass die Menschen, also wie es wirtschaftlich aussieht, also wie würden Sie es so sehen, also wie stark leidet die russische Wirtschaft eben unter diesem Krieg und machen Menschen dann auch die Verbindung, dass sie sagen, wir leiden wegen des Krieges so wirtschaftlich?
Ja, zunächst mal muss man zu Recht sagen, die ersten 2 Jahre, also 23 und 24, waren für russische Wirtschaft eigentlich eine Boomzeit, die ziemlich präzedenzlos war. Und man muss auch zugeben, die Reallöhne, das heißt Löhne korrigiert auf Inflation, sind in den ersten 2 Jahren sehr stark gestiegen. Und gerade für Gruppen der russischen Bevölkerung, die traditionell keine Gewinner der russischen Wachstumsgeschichten waren. Zum Beispiel die Blue Collars, die Handwerker, die Lkw-Fahrer. Die haben alle wirklich wirtschaftlich ziemlich stark profitiert. Und sie schauen jetzt zurück auf ein paar sehr gute Jahre. Diese Jahre sind vorbei. 2025 hatten wir eine de facto null Wachstumsraten. Wir müssen aber auch nicht vergessen, null Wachstumsraten sind einfach ganz normal für Russland. Die herrschen in Russland mit verschiedenen Ups und Downs seit dem Ende der großen Wachstumsperiode in den frühen 2000er. Das heißt auch nichts, was für Menschen so absolut ungewöhnlich ist. Ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, ja, es gibt das Problem der Inflation, aber für viele Russinnen und Russen ist die Lage bei weitem nicht so, dass man sie wirtschaftlich als kritisch einschätzen würde. Und auch wenn es Stimmen gibt, die da Probleme sehen, die verbinden sie weniger mit den falschen Entscheidungen eigener Regierung, sondern mit dem Sanktionskrieg, den der Westen gegen Russland führt und der ein wichtiger Grund für viele Russen und Russen geworden ist, eher Putin zu unterstützen, als andere Positionen zu halten.
Herr Thumann, wo spürt man die Sanktionen? Welche Auswirkungen hat das im Alltag?
Im Alltag, würde ich sagen, haben die Sanktionen eigentlich vergleichsweise geringe Wirkung. Wir haben ja viel über diese sogenannten Konsumsanktionen, also dass kein Mercedes und kein Smartphone nach Moskau kommen soll. Das ist alles, hat sich als sehr wirkungslos erwiesen und ich finde es auch nicht der Rede wert. Wo die Sanktionen wirklich wirken und beißen, sind bei den Finanzen, die Finanzsanktionen beschränken die Möglichkeit des russischen Staates, das Öl und das Gas auf den internationalen Weltmärkten in Dollar zu verkaufen in großen Mengen. Sie beschränken die Möglichkeiten russischer Unternehmen auf den Weltmärkten tätig zu sein, Einnahmen zu haben und Steuern an den russischen Staat zu zahlen. Die russische Währung ist nicht frei konvertierbar. Das heißt, das sind also die Fragen. Und es ist weniger, würde ich sagen, für die Menschen. Aber die Propaganda erzählt natürlich den Menschen, dass all die Folgen der Kriegswirtschaft, dass all die Folgen des Krieges für das Land, dass das auf die Sanktionen zurückgeht und eben nicht auf die sogenannte Spezialoperation, die militärische. Und genau diese Art von Erzählung hört man dann eben auch in Russland oft auf der Straße, dass alles an den Sanktionen läge. Aber man muss wirklich sagen, die Sanktionen, diejenigen, die wirklich beißen und die wirksam sind, die treffen vor allem die Finanzoligarchie und den Staat.
Mhm. Wäre das noch eine Möglichkeit, ihn, ja, letztendlich das System noch weiter unter Druck zu setzen? Sehen Sie dann Anknüpfungspunkt?
Na ja, Wladimir Putin hat sozusagen die Wirtschaft ja radikal auf eine Kriegswirtschaft umgestellt. Und dieser Teil der Ökonomie, so furchtbar das ist, der boomt nach wie vor. Aber schafft dieser Teil der Ökonomie, schafft er für das Land einen wirklichen Mehrwert? Also im wahrsten Sinne des Wortes verbrennen diese Dinge so über den Städten der Ukraine oder werden als Raketen irgendwie dahin geschossen. Was wir, glaube ich, sehen, ist, dass andere Teile der Produktion, Industrieproduktion im Land selbst, dass die beginnen so ein bisschen zu schwächeln. Und damit kann das sozusagen mittel- bis langfristig eine Bedrohung für Innovation und überhaupt sagen für die Produktivität irgendwie der Wirtschaft darstellen. Das ist sicher ein Punkt. Der zweite Punkt ist, nach wie vor ist ja der russische Staatshaushalt im Wesentlichen abhängig von den Einkünften durch den Export von Energieträgern, vor allen Dingen eben von Öl und Gas. Nun sind die Ölpreise ohnehin auf den Weltmärkten dramatisch gefallen. Sozusagen das sogenannte Venezuela-Abenteuer von Donald Trump hat dazu beigetragen, muss man schon auch sagen. Und die schwächelnde Weltwirtschaft generell. Und Russland muss ja sein Öl, auch um Sanktionen zu umgehen, ohnehin zu Dumpingpreisen verkaufen. Also diese Einnahmen, diese wichtigen Einnahmen, die brechen jetzt weg und werden vergleichsweise bald ein Problem für den Staatshaushalt darstellen.
Wobei es genau eine sehr spannende, aus wirtschaftlicher Perspektive sehr spannende Episode ist, denn Sie haben völlig recht, der entscheidende Grund für die abnehmenden Öleinnahmen des russischen Staates ist die Schwäche der Weltwirtschaft, aber nicht zuletzt die wirtschaftliche Schwäche der westlichen Staaten. Also wenn Sie wollen, der Tatbestand, dass es dem Westen schlecht geht, ist gleichzeitig auch der Grund, warum es der russischen Wirtschaft nicht so gut geht. Und gerade unter den Bedingungen eines Wirtschaftskrieges, das ist ja das Paradoxe an den Kriegen, die im wirtschaftlichen Bereich geführt werden. Russland bekommt einerseits weniger Öl, sieht andererseits, dass die Rivalen im Westen, denen geht es auch nicht so gut.
Okay, das ist nochmal, Goncharenka, Sie wollten ja auch noch
genau,
was zu sagen.
Genau, eine kurze Ergänzung.
Ich die Sanktionen. Ganz kurz, in China geht es auch nicht gut. Das ist ja auch sehr entscheidend, ja. Denn eben auch die Chinesen als Wachstumslokomotive der Welt, die fallen nicht aus, aber tragen einfach nicht mehr so dazu bei mit ihrer inneren Krise, die sie haben.
Herr Goncharenko.
Genau, Stichwort China, da wollte ich ergänzen, Sanktionen. Also alle sind sich einig, die Experten, dass ohne China dieser Krieg nicht möglich gewesen wäre für Russland, weil China ja sehr viel Unterstützung gibt, indirekt. Aber es gibt Sachen, die China nicht ersetzen kann, zum Beispiel zivile Flugzeuge. Also Russland hat hunderte von Airbus und Boeing-Flugzeuge. Und Russland hat einen Puffer an Ersatzteilen gehabt und die werden langsam immer weniger. Und Russland braucht das. Das heißt, das ist ein Hebel, den hat den Westen in der Hand. Deshalb braucht Russland auch diese Pause im Krieg. Und deshalb pocht Russland so sehr darauf, dass die Sanktionen teilweise aufgehoben oder schrittweise aufgehoben werden.
Aber Sie machen doch keine Pause, Sie führen den Krieg doch jede Nacht weiter.
Ja, aber Aufhebung der Sanktionen ist Teil dieses 20-Punkte-Planes, über den jetzt verhandelt wird, jetzt in Genf oder zuvor auch in anderen Orten. Also das heißt, es ist schon schmerzhaft. Sonst würde Russland nicht darauf pochen, dass diese Sanktionen aufgehoben werden.
Also das merkt man dann schon. Wie sehr spüren die Menschen denn, dass natürlich auch ganz viele junge Menschen an dieser Front zu Tode kommen und fallen? Wie spürt man das? Und spielt das eine Rolle? Weil wenn man in der Ukraine ist, sieht man große Soldatenfriedhöfe. Wie ist das in Russland?
Es gibt hier weniger in Moskau, aber wenn man halt, und das habe ich in den letzten Jahren immer wieder getan, rausgefahren, eine kleine Provinzstadt besucht und dort neben den notwendigen Sehenswürdigkeiten dann auch den Friedhof immer besucht. Und auf dem Friedhof sieht man dann die vielen frischen Gräber, da sieht man dann die Fahnen, die Flaggen der einzelnen Einheiten, denen diese gefallenen Soldaten angehören. Das heißt, da ist es wirklich zu sehen. Aber man muss sagen, dass eigentlich die große Menge der Soldaten, die gestorben ist, und die Schätzungen liegen ja bei möglicherweise 300.000, vielleicht auch 400.000 gefallenen Soldaten, in anderen Schätzungen sogar noch etwas mehr, dass sich dieser enorme Blutzoll und diese Verluste in der russischen Gesellschaft eigentlich kaum niederschlagen, dass darüber nicht getrauert wird. Und das wiederum hat zu tun mit der Art und Weise, wie diese Leute in den Krieg gebracht werden, wie die Männer an die Front geschickt werden. Denn trotz der Teilmobilisierung, die Putin 2022 ausgerufen hatte, wird ja nicht breit mobilisiert, sondern die Leute werden gekauft. Sie bekommen Gehälter, sie bekommen Prämien. Und das wiederum führt dazu, dass sich viele in der Bevölkerung sagen, naja, die gehen ja für Geld. Die bekommen ihr Geld, die Familie bekommt das Geld. Und in der Tat, aus den Familien gibt es, und das hat man halt in den vielfach dokumentiert, in sozialen Medien, bei mir in zwei Fällen auch in Gesprächen, die Familien drängen die Söhne an die Front zu gehen, weil sie wissen, dass sie damit, wenn sie bisher unter prekären wirtschaftlichen Verhältnissen in der Provinz gelebt haben, sie wissen, dass sich dadurch ihr Lebensstandard gewaltig verändert. Und wenn dann der Sohn stirbt an der Front, dann hat er wenigstens was für die Familie getan.
Das ist schon bitter, wenn man das so hört, Frau Glo. Ist das ein Punkt, wo Sie sagen, da gibt es auch so einen großen kulturellen Unterschied zu Russland, dass es auch gar nicht eine Möglichkeit gibt, sozusagen aus der Bevölkerung heraus irgendetwas gegen diesen Krieg zu unternehmen?
Ich weiß nicht, was da kulturell ist oder was historisch gegeben ist. Es ist jedenfalls, sagen, dem Machtsystem und diesem Präsidenten gelungen, über Jahre und Jahre, es hat ja lange, sagen, vor dem 24. Februar 2022 begonnen, sagen, das Narrativ zu setzen über natürlich massive Propaganda, über die Bedienung, sagen, alter, ja fast Jahrhunderte alter, kultureller oder Ressentiments, das Narrativ zu setzen, sagen, dass Russland im Grunde einen Abwehrkampf gegen den Westen führt. Und dass das Schlachtfeld, was sich der Westen ausgesucht hat, also in einer kompletten Umkehrung, sagen, der Realität, dass das Schlachtfeld, was sich der Westen ausgesucht hat, um gegen Russland vorzugehen, Russland nachhaltig und strategisch zu schwächen, dass dieses Schlachtfeld die Ukraine ist, dass sich also Russland und die Menschen in Russland am Ende nur wehren gegen den Feind, der aus dem Westen kommt, vermeintlich. Und das sind, sagen, Narrative, das sind so Stereotypen, die für uns vielleicht schwer erklärlich sind, aber sie bedienen das tief sitzende Gefühl, dass Russland eine Großmacht aus eigener Macht ist, ein Imperium aus eigener Macht, mit einer ganz eigenen Identität, gar Zivilisation und Werten, die denen des Westens weit überlegen sind. Mhm. Und dieser Schulterschluss, der funktioniert bei vielen Menschen.
Durch halt immer noch. Durch sehr starke Propaganda.
Propaganda, aber Propaganda, die findet ja nicht im luftleeren Raum statt, ne? Sondern sie bedient, wenn sie gut gemacht ist.
Muss auf den fruchtbaren Boden sozusagen fallen. Ne? Genau. Herr Gontscharenko, wo sehen Sie das? Oder haben Sie Kontakt zu Menschen, die aus Russland geflohen sind? Weil man fragt sich ja immer, wo ist die Opposition? Viele sind weggegangen. Also gibt es eine Möglichkeit, ja, wenn man aus dem Ausland etwas in eine andere Richtung, also eine andere Propaganda bzw. eine andere Nachrichten einfach zu schicken nach Russland?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die Sie ansprechen. Denn während wir hier sitzen, versucht Russland, die letzten Fenster sozusagen nach Westen, nach Europa vor allem, zuzunageln. Ich meine jetzt den Messenger Telegram, ich meine YouTube. Das war wahrscheinlich das größte Fenster in die Welt. Mhm. Das wird alles jetzt gedrosselt. Also alles andere ist schon sowieso wie zu. Also WhatsApp, Facebook, das ist schon länger. Aber das waren die zwei wichtigsten, die noch offen waren, relativ offen. Und das wird jetzt gedrosselt, möglicherweise ganz gesperrt in den kommenden Monaten. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass entweder Russland einen, ich würde nicht sagen Aufstand, aber Unruhen fürchtet, Unzufriedenheit, die wachsen wird in diesem Jahr. Oder möglicherweise möchte Wladimir Putin diesen Krieg noch intensiver führen und er möchte komplette Kontrolle. Aber natürlich gibt es diese Versuche von Menschen aus dem Westen, der Opposition, Kontakt aufzunehmen, aber es ist gefährlich. Jeder Like kann zur Strafe führen. Man kann wirklich im Gefängnis landen dafür. Und das macht die Leute natürlich vorsichtig.
Herr Thumann, wie erleben Sie das? Wie viele Möglichkeiten gibt es, sozusagen noch Opposition gegen Putin zu zeigen? Wir haben jetzt gerade den Todestag von Nawalny gehabt und die Nachricht der Vergiftung, dass es dafür Beweise gibt. Also wie erleben Sie das?
Ich war jetzt am vergangenen Montag auf dem Friedhof, am zweiten Todestag, und da haben sich tatsächlich wieder für mich überraschend viele Menschen versammelt, also trotz furchtbaren Wetters, Schneesturm und minus 13 Grad, fühlte sich durch den Wind noch ein bisschen Kälte an, und die Leute kamen und brachten die Blumen und ließen sich einfach auch durch die umstehenden Geheimdienstleute und Nationalgardenleute nicht einschüchtern. Eine Frau sagte mir, das fühlt sich hier an wie eine Zone der Freiheit. Ich guckte sie etwas ungläubig an und sie sagte, naja, früher auf den Demonstrationen, zu denen Nawalny aufrief, da waren wir auch immer von der Polizei umstellt. Dieses aber, muss man sagen, ist einer der wenigen Momente, wo man überhaupt noch sieht, dass sich etwas im Lande regt. Weil natürlich sonst, da wird es geduldet, einmal am 16. Februar im Jahr. Und ansonsten ist das halt im öffentlichen Raum gar nicht möglich, sich zu versammeln und schon gar nicht ein Papier hochzuhalten, das blank ist, aber auf dem womöglich stehen könnte, Nein zum Krieg. Das heißt also, Opposition findet in dem Sinne hier in Russland nicht statt. Sie gibt es halt im Ausland, aber da stimme ich Herrn Gontscharenko komplett zu. Die Einwirkmöglichkeiten von außen nach Russland hinein, die werden immer stärker beschnitten. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, sich einen VPN, einen Proxy-Server herunterzuladen, um dann die Sperrungen zu umgehen. Aber das ist aufwendig. Die russische Aufsichtsbehörde jagt natürlich diese VPN-Netzwerke, und dann muss man sich auch muss man dafür Geld ausgeben. Und die meisten Menschen machen das natürlich nicht und sehen dann lieber das Staatsfernsehen. Und entsprechend werden ihnen dann halt auch die Hirne gequirlt und gedreht.
Ja, und die Angst, die sich wieder so unglaublich in die Seelen der Menschen frisst, weil sie natürlich die kollektive Erinnerung an die sowjetischen Zeiten haben, an Stalins Zeiten haben, als man nachts hören musste, ob da die Stiefel mit den Geheimdienstlern die Treppen hochkommen und an die Tür klopfen und die Menschen mitnehmen, für immer oft irgendwie mitnehmen, weil sie dann im Gulag gestorben sind. Und diese Angst sitzt irgendwie ganz, ganz tief und sie bringt die Menschen dazu, von dem, was wir hören, ja doch immer leiser zu werden. So wieder so ein Land der Flüsterer und der Küchengespräche zu werden, weil es wirklich gefährlich ist, Kritik und Unmut zu äußern. Und selbst wenn es nicht sofort sozusagen ins Gefängnis geht, sie verlieren ihren Arbeitsplatz möglicherweise. Ihre Kinder kommen in der Schule unter Druck. Das passiert ja auch schon, wenn sie nicht einmal in der Woche irgendwie antreten zum patriotischen, zur patriotischen Unterrichtsstunde.
Also die Unterdrückung, die stattfindet, ist festigt Putins Macht? Ist das das, Herr Liebmann?
Naja, da wäre ich ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtiger. Als dass es die Unterdrückung gibt und dass die Repressionen massiv gestiegen sind, das ist unumstritten. Das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Wobei man natürlich verstehen muss, dass die typischen Beispiele der Repression, über die wir hier im Westen zum Beispiel reden, etwa die ausländischen Agenten, das ist wirklich eine unglaubliche Minderheit. Also da sind Großteil der Russinnen und Russen sind nie in ihrem Leben einem ausländischen Agenten begegnet und kennen auch wahrscheinlich keine Person, die einem ausländischen Agenten begegnet wäre. Was man in Russland tatsächlich sieht, ist einerseits diese Vorsicht, diese Angst, aber zwei andere Sachen würde ich nicht unterschätzen. Also die eine ist unglaubliche Anpassungsfähigkeit. Sie haben zu Recht die patriotische Stunde genannt, die sogenannten Gespräche über das Wichtige. Und was man da berichtet, ist ein unvorstellbares Sammelsurium von Wegen, wie die Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler die staatlichen Anforderungen auf alle möglichen Wege manipulieren. Ein Beispiel, das ich besonders witzig finde, was ist ja Wichtiges? Mathematik. Also wir machen in den Gesprächen über das Wichtige Gespräche über Mathematik. Machst ja Sicht, und noch eine Mathestunde. Ich versuche ab und zu, wenn ich Einladungen bekomme, Online-Vorträge an russischen Hochschulen zu halten. Und ich merke, dass die Debatten gar nicht so völlig verschwunden sind. Sie werden sehr oft in der Esepus-Sprache geführt. Es sind gewisse Themen,
in der Sprache?
Die, also in der Bildsprache. Man darf die Sachen nicht so nennen, wie sie sind. Ja, man muss ein anderes Wort dafür finden, worüber man redet. Meinetwegen Militärkomplex wird vom Staat abhängige Industrie genannt. Oder sowas. Aber und gewisse Themen sind natürlich völlig ausgeblendet. Also Kriegskritik ist unmöglich in Russland. Aber ich wäre vorsichtig zu behaupten, dass man da so ein absolutes stalinistisches Schweigen hat. Es ist wie immer komplexer in so einem Land. Und es ist eigentlich wirklich sehr schade, dass wir sehr wenig von dieser Komplexität mitbekommen, weil eben die Grenze zum Westen immer schärfer und schärfer überwacht wird.
Was sollte daraus folgen dann? Also wäre es sinnvoller, auf anderen Ebenen versuchen, stärker wieder Russland einzubinden,
Kontakte zu knüpfen? Also ich halte die Kontakte zur russischen Zivilgesellschaft, zum Bildungssektor nach wie vor für sehr wichtig. Und ich bedauere sehr, dass sie so einseitig gekappt wurden. Wobei man jetzt sagen muss, der russische Staat macht diese Kontakte auch jetzt unglaublich schwierig. Also wir haben von Telegram geredet. DAD steht jetzt in Russland auf der Liste der unerwünschten Organisationen. Das war eine der letzten Institutionen.
Der deutsche kleine Fenster, ne? Der deutsche akademische Austausch, den sich, glaube ich, 70 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten oder noch mehr.
Deutlich mehr.
Konnten nach Deutschland kommen, ist jetzt zur unerwünschten Organisation erklärt worden und damit de facto nicht mehr handlungsfähig.
Aber wir sollten weiter klopfen, aber die Tür wird leider geschlossen.
Herr Gontscharenka, wie sehen Sie das? Ist es eine Möglichkeit, die Opposition in Russland auch zu stärken, indem es dann doch wieder offizielle oder halboffizielle Kontakte geben sollte?
Ich bin da ehrlich gesagt sehr skeptisch. Also ich glaube, dass es eine Minderheit ist. Klar gibt es auch Putin-Gegner in diesem Milieu sozusagen, aber deren Einfluss ist sehr begrenzt. Das heißt, diese Kontakte werden sowieso nicht ganz gekappt. Russland ist auch am Austausch interessiert, aber sehr kontrolliert. Russland braucht auch weiter westliche Technologien. Deshalb war es eine Zeit lang sehr bemüht, seine Eliten nach Westen zu schicken und damit sie hier studieren. Jetzt profitiert es davon auch, unter anderem in der Waffenindustrie. Das heißt, ich würde nicht überbewerten, dass diese Kontakte jetzt wieder aufgenommen werden. Und das führt dann zu einer Demokratisierung in Russland oder der Krieg geht schneller zu Ende. Das glaube ich nicht. Was wir in der ganzen Debatte über den Zustand Russlands nicht vergessen dürfen, ist, dass wir sehr, das wurde ja schon angesprochen, sehr wenig verlässliche Informationen darüber haben. Die Umfragen, die dort durchgeführt werden, die sind mit Vorsicht zu genießen. Aber auch die zeigen, dass immer mehr Menschen ein Ende des Krieges wollen oder Verhandlungen möchten. Natürlich zu Bedingungen Russlands, damit Russland dann siegt. Mhm. Aber es gibt dann indirekte Hinweise. Zum Beispiel offizielle Statistik darüber, wie die Zahl der psychischen Erkrankungen gestiegen ist. Und die ist um 20% gestiegen seit 2020 bis 2024. Das sind ganz offizielle Daten. Auch die Zahlen, Verkaufszahlen von Antidepressiva, die steigen auch. Das heißt, solche kleinen Hinweise geben uns die Richtung, in die sich Russland entwickelt. Nichts ist für immer. Wenn Putin oder seine Leute, Medinsky, der Verhandlungsführer, sagt, wir können 20 Jahre Krieg führen, das stimmt natürlich nicht. Jede Gesellschaft wird irgendwann müde und russische wird zunehmend müde.
Mhm. Herr Thumann, wie sehr oder wie stehen Sie zu dieser Frage, wenn es immer heißt, ja, wir müssen mehr mit Russland reden? Also wenn wir jetzt sehen, in Genf, die Gespräche sind jetzt erstmal beendet, man will dann wahrscheinlich nochmal weiterreden. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, wir müssen einfach viel mehr auf allen möglichen Ebenen mit Russland reden, damit dieser Krieg schneller beendet wird. Welche Antwort geben Sie da?
Ich würde auf zwei Ebenen schauen. Erstmal auf die, über die wir eben gerade schon gesprochen haben, nämlich die Zivilgesellschaften. Und da muss man sagen, dass wir mit unserer Visapolitik gegenüber russischen Staatsbürgern halt eben viele Begegnungen verhindern und eine Strategie von Putin unterstützen, nämlich die, da lautet die systematische Zerstörung von zivilgesellschaftlichen Kontakten, indem man alle Organisationen, die sich damit in Russland und in Deutschland beschäftigt haben, als ausländische Agenten oder Extremisten oder gar Terroristen bezeichnet und sie labelt und damit halt diese Kontakte unmöglich macht.
Aber kann man denn kann man denn vertrauen, dass es eben dann nicht Agenten sind? Also man hat ja auch eine Geschichte jetzt, man sieht so viele Angriffe auch von Russland im ganzen Cyberbereich. Also woher nehmen Sie das Vertrauen?
Wenn Menschen aus Russland zu uns kommen, dann wird natürlich in den Konsulaten lange und gut geprüft. Und da die Anträge mittlerweile wenige sind, halte ich das auch für zu bewältigen, da genau hinzuschauen. Und das muss man natürlich koordinieren zwischen den Schengen-Staaten. Und man muss sich auch überlegen, ob man dann halt eben, wenn man ein Visum bekommt für ein Land, ob man dann gleich in ganz Schengen reist oder nicht. Mhm. Das sind Dinge, die kann man, glaube ich, einstellen und da kann man sich drauf verständigen. Nur die jetzige Visapolitik in Europa halte ich einfach für zu strikt, weil sie genau diese Begegnungen eben verhindert. Aber sprechen wir nochmal von der zweiten Ebene. Das ist dann ja die Ebene, wie Wladimir Putin sich internationale Beziehungen und zwischenstaatliche vorstellt, nämlich Putin fährt Schlitten mit Schröder zum Beispiel. Ja, man redet sozusagen immer auf der höchsten Ebene, mal mit und mal ohne Krawatte. So stellt er sich Beziehungen vor. Die ganz klassische alte 19. Jahrhundert-Beziehung im Grunde genommen. Und da sehe ich derzeit relativ wenig Aussichten. Die russische Seite ist übrigens auch, muss man sagen, nicht daran interessiert. Die interessiert derzeit der exklusive Dialog mit Donald Trump, den sie für beeinflussbar halten. Und sie versuchen möglichst und alles zu tun, um an den Europäern vorbeizureden. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, wenn man versucht, auf unteren Ebenen und das dann aber bitte auf Ebenen, die staatlich auch eine Rolle spielen und nicht irgendwelche Treffen in Baku, wo dann vielleicht nicht die Richtigen dabei wären, sondern ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich, wir haben ja Außenministerien, die Russen haben ein Riesenaußenministerium, dass man da Kontakte und Austausch weiter pflegt. Und das vielleicht dann auch zwischen den Kanzler- und Präsidialämtern. Neulich war der französische Präsidentenberater hier leider etwas unabgestimmt mit anderen EU-Staaten, auch unabgestimmt mit Berlin. Vielleicht kann man sowas besser koordinieren, aber da ist sicherlich der eine oder andere Kontakt sinnvoll.
Ja, das war sicher ein Versuch, mit Moskau wieder in ein Gespräch irgendwie zu kommen. Bundeskanzler Merz hat das heute, glaube ich, gerade in einem längeren Interview ein bisschen beschrieben, dass sie das schon irgendwie abgestimmt haben, Deutschland und Frankreich, und dann den französischen Präsidentenberater nach Moskau geschickt haben. Der sei so der Kanzler mit einem absolut negativen Eindruck und Ergebnis zurückgekehrt. Also nicht nur das, so Friedrich Merz, wir haben uns auch noch beschimpfen lassen müssen. Und mit allen möglichen furchtbaren Adjektiven belegen lassen müssen. Also Dialog ist gut und wichtig und richtig, aber zum Dialog gehören zwei.
Sie beschreiben ja in Ihrem Buch, wie gerade Anfang der 2000er, wie man so sehr versucht hat, mit Russland zu kooperieren und so eine ganz enge Beziehung hatte, das wissen wir alle, um halt eben Russland einzubinden. Wo würden Sie sagen, wann ist Deutschland dann irgendwann falsch abgebogen und was lernt uns das für die Zukunft, die wir mit Russland haben wollen?
Wir haben, glaube ich, lange nicht wirklich wahrnehmen wollen, welche Bedeutung gar Obsession die Ukraine für Wladimir Putin darstellt. Das nur ein irgendwie Beispiel zu nehmen. Und das Ganze kann man schon 2004, da war Wladimir Putin gerade mal 4 Jahre, war seine erste Amtszeit gerade mal irgendwie zu Ende, kann man das schon ganz gut irgendwie nachvollziehen, wo es dann wirklich, wirklich unverständlich wird, für mich zumindest, ist so nach der Annexion der Krim, dass wir uns entscheiden, um den sogenannten Minsker Friedensprozess, der ja nie ein Friedensprozess war, sondern immer nur sozusagen das Einfrieren eines de facto existierenden Krieges im Osten der Ukraine, um den nicht zu gefährden, finden wir es richtig, dass Nord Stream 2 gebaut wird. Und dann auch noch sagen, einer der größte Gasspeicher Europas, wie vollkommen in russische irgendwie Hände geht. Also sozusagen diese Abhängigkeiten so zu steigern und Wladimir Putin dann ja auch das Gefühl zu geben, dass am Ende sind die Deutschen ja irgendwie sowieso nur am Profit interessiert. Dann verhängen sie ein paar Sanktionen und dann geht es aber weiter. Business as usual.
Eine ganz kurze Anmerkung. Also ich glaube, falsch abgebogen ist der ganze Westen spätestens oder frühestens 2008 nach dem Georgienkrieg. Danach aber, ich würde jetzt ungern die Bundesregierung in Schutz nehmen, aber das muss ich. Das war eine abgesprochene Politik, vor allem zwischen Washington und Berlin und Paris auch. Obama hat sein Reset 2009 mit Moskau durchgeführt. Und danach, wir reden sehr viel über Nord Stream 2, kritisieren das zu Recht. Aber davor hat Deutschland entschieden, die russische Armee auszustatten. Frankreich baute einen Hubschrauberträger oder so ein Landungsschiff. Und erst 2014 wurde das alles gestoppt. Das heißt, die Fehler sind schon viel früher passiert.
Absolut. Und die deutsch-russische Rüstungskooperation, die nach 2008 begann, die ist fast ein klassisches Beispiel irgendwie dafür, wie man sich auch getäuscht hat in dem, was Wladimir Putin strategisch vorhatte.
Aber was heißt das jetzt? Also welche Lehre muss man daraus ziehen, Herr Lippmann? Und was würden Sie da jetzt von Deutschland erwarten? Also gerade nach diesen Lehren, die man ziehen muss aus den Fehlern, die man gemacht hat vor der Krim und nach der Krim.
Naja, ehrlich gesagt würde ich jetzt weniger gerne Diskussionen darüber führen, wann wir abgebogen sind, sondern was muss man über Deutschland für ein Land sein, damit es wieder gehört wird. Das ist, glaube ich, das Interessante und das Wichtige, denn Russland will mit Friedrich Merz nicht nur deswegen nicht reden, weil man Trump für manipulierbar hält, sondern weil man Deutschland für schwach hält. Und nicht souverän, also diese russische Vorstellung von souveränen und nicht wirklich souveränen Staaten. Und diese Vorstellung basiert wiederum auf ein paar ganz zentralen Grundlagen. Das ist die wirtschaftliche Schwäche und die wirkliche Stärke und das ist die militärische Stärke, die politische
Stärke. Aber man hat doch mit Deutschland geredet, als wir militärisch auch nicht so stark waren.
Ja, was heißt, worüber hat man geredet? Man hat Business Deals gemacht. Mhm. Man hat aber trotzdem geglaubt, dass am Ende die entscheidenden politischen Beziehungen mit Washington getroffen werden. Und das war immer die Position, die man in Moskau vertreten hat, weil man einfach geglaubt hat, dass im Notfall, wenn es wirklich ernst wird, werden die Entscheidungen eben im Weißen Haus getroffen, nicht in Berlin.
Trotzdem, Herr Thumann, wenn man zurückschaut auf die deutsche Russlandpolitik und auf diese engen Beziehungen, gibt es irgendetwas, wo man jetzt dass man daraus nützen könnte für mögliche Verhandlungen, die dann der Ukraine helfen würden?
Also ich sehe jetzt keine Anknüpfungspunkte, wo man in irgendeiner Form zurückgreifen könnte jetzt auf Kontakte. Also wir wollen ja nicht Gerhard Schröder mobilisieren, um irgendwie zum Unterhändler zu werden. Alle Namen sind letztendlich verbrannt. Angela Merkel hat man spätestens seit ihrer Äußerung, dass die Ukraine ja eine Atempause hatte, und diese Atempause hat sie genutzt in den Jahren zwischen 2014 und 2021. Seitdem verreist man sie hier. Interessanterweise, und das glaube ich, werden wir dann in der Zukunft sehen, eine Beobachtung: Man hat sich sehr über Olaf Scholz lustig gemacht. Man hat ihn hier eigentlich als Clown dargestellt und als einer, der immer nur von dem alten Kreis Biden, also ich stelle jetzt hier die russische Propaganda dar, der vom alten Kreis Biden abhängig gewesen sei. Mit Kanzler Merz geht man ganz anders um. Das ist sehr interessant zu beobachten. Also er wird überhaupt nicht, man kann sich nicht über ihn lustig machen, man kriegt da keinen Haken dran, sondern man nimmt ihn eigentlich sehr ernst und verteufelt ihn in jeder Hinsicht. Sucht nach irgendwelchen Nazi-Vorfahren angeblichen. Das heißt also, diese Art Verteufelung, darin sehe ich, dass man ihn als einen durchaus ernsten Spieler sieht, und im Gegensatz zu Macron, dem man dann auch wiederum alles Mögliche anhängt, was seine Frau angeht und alle Verschwörungstheorien, und der andere, den man ernst nimmt in der Europäischen Union, den man deshalb hier auch sehr verteufelt, das ist Alexander Stubb, der finnische Präsident, der, wie ich glaube, auch jemand ist, der die Dinge genau erkennt und der deshalb von Moskau eben auch ernst genommen wird. Es kann gut sein, dass in der Zukunft, wenn sich die Lage ein bisschen ändert, tatsächlich über Stubb und Merz da etwas laufen könnte. Ja. Und am Ende ist auch noch Frau Meloni eine, die man hier in Moskau auch sehr aufmerksam beobachtet.
Aber ich glaube, wir beginnen ja jetzt so ein bisschen ernst zu machen mit Dingen, die wir möglicherweise schon vor 2022 hätten beginnen können. Das 2%-Ziel, jetzt zu einem 5%-Ziel geworden ist, ist ja da nur ein Beispiel. Also mehr zu tun, sagen, für unsere Verteidigung, robuster vorzugehen gegen den de facto ja hybriden Krieg, den Moskau seit vielen Jahren führt, auch gegen Deutschland führt. Cyberangriffe, Desinformation und so weiter und so weiter. Diese Stärke, die es braucht, auch zuzutrauen und in politisches Kapital zu verwandeln, und vor allen Dingen auch, dass das nicht in Vergessenheit gerät, die Ukraine in diesem Krieg, in diesem Abwehrkampf, den sie ja doch gegen Russland führt, doch sozusagen weiter zu unterstützen. Ich glaube, dass wir da gar keine Alternative haben.
Ja, der Bundeskanzler hat jetzt gesagt, im Interview, der Krieg endet erst, wenn einer der Partner militärisch oder ökonomisch am Ende ist. Herr Gontscharenko, sind Sie da seiner Meinung?
Ja, das ist offensichtlich. Also noch ist Russland in der Lage, diesen Krieg weiterzuführen. Wladimir Putin hat ursprünglich offenbar 5 Jahre geplant. So wurde das berichtet, dass er das dem chinesischen Staatsführer gesagt hat, vor dem Angriff. Deshalb gehe ich davon aus, dass es in diesem Jahr weitergeht. Aber danach wird Russland immer schwächer. Und die Risse in der Wirtschaft, die werden immer sichtbarer. Das heißt, 27 ist vielleicht Hoffnung für ein Kriegsende. Bis dahin sollte auch der Westen nicht darüber nachdenken, dass jetzt ein Krieg unmittelbar bevorstünde. Der stünde nur bevor, wenn die Ukraine kapituliert. Und daran ist Europa nicht interessiert.
Herr Thumann, wie sehen Sie, hat Merz da recht? Und wo sehen Sie das ökonomische Ende?
Ich sehe das ganz ähnlich. Ich glaube, dass in der Tat das ja ein Abnutzungs- und Erschöpfungskrieg ist, dass es sehr darauf ankommen wird, wer da den längeren Atem hat. Und natürlich ist der Atem der Ukraine jetzt in vielfältiger Weise dadurch verlängert, dass wir der Ukraine, dass die Europäer der Ukraine helfen, leider nun unter Abzug der Amerikaner, die nichts mehr geben, nur noch Waffen verkaufen an die Europäer, die wir weitergeben. Allerdings ist auch auf der anderen Seite, Russland lässt sich ja sehr, sehr stark und viel stärker, als wir eigentlich denken, von China helfen. Und Nordkorea steuert Soldaten herbei. Sie suchen nach Rekruten in Afrika mittlerweile, die Russen. Also, das heißt, da merkt man.
Ja, Herr Duma, das müssen wir in der nächsten Sendung besprechen, weil wir am Ende unserer Sendezeit sind.
Sie kommen überall an ihr Ende, das will ich einfach sagen. Und deshalb halte ich also 2027 für einen möglichen Erschöpfungswaffenstillstand für nicht unrealistisch.
Okay, dann enden wir damit mal mit nicht unrealistisch. Vielen Dank, Frau Globe. Herr Lippmann, Herr Thumann nach Moskau, Herr Gontscharenka, vielen Dank fürs Interesse. Morgen schauen wir auf die CDU und fragen vor dem Parteitag, wie viel Rückhalt hat Merz in der CDU? Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bis dann, tschüss.